D-Radio Wissen. Endlich Samstag.
Reisezeit 12 Jahre. Zurückgelegte Kilometer rund 7 Milliarden. Was für ein Trip und was für ein fantastisches Abenteuer, das Ende September zu Ende gegangen ist. Denn da ist die Raumsonde Rosetta auf dem Kometen Schuri aufgeprallt. Rosetta hat dann noch einmal kurz piep gemacht und ein paar Fotos in Richtung Erde geschickt. Und das war's dann. Eine der wichtigsten Missionen, um Kometen und damit eben auch unser Sonnensystem zu erforschen, ist in diesem Jahr zu Ende gegangen. Und natürlich müssen wir da nochmal drüber sprechen. Und zwar mit dem Astrophysiker und Wissenschaftsjournalisten Michael Büker. Michael, diese Mission Rosetta und Philae, das war also dieses Mini-Labor, das Rosetta auf dem Kometen abgesetzt hat. Dieses Projekt, diese Mission, das ist über 20 Jahre gelaufen, also mit Bauphase und Vorbereitungen. Internationale Wissenschaftler haben dafür zusammengearbeitet. Das war also ein Riesending. Wie hast du diese Ereignisse verfolgt?
Ja, als Rosetta gestartet ist mit der Philae-Sonde, die dafür gemacht war, auf dem Kometen abzusteigen, da hatte ich das zu der Zeit noch gar nicht so richtig mitbekommen und die ESA hat das ganz hervorragend gemacht. Als die Mission dann schon etliche Jahre im Flug gewesen war und wieder aufgewacht hat mit so einem großen Event, das wurde Wake Up Rosetta genannt, dabei bin ich dann auch darauf gekommen und habe ganz gespannt nachgelesen, was das eigentlich für eine spannende Mission war, wie weit es da durchs Sonnensystem ging. Da wurde ja auch um etliche Planeten drumherum geflogen, um einen möglichst energiesparenden Weg durchs All zu nehmen, der dann dafür sehr lange gedauert hat. Also da habe ich mich sozusagen mitreißen lassen, als die Mission eigentlich sogar schon im Gange war.
Welche Erkenntnisse hat die Wissenschaft denn jetzt von dieser Mission bekommen? Und du hast ja eben auch schon gesagt, das war spannend. Warum war das so spannend?
Also es war das erste Mal, dass man so richtig eine sanfte Landung auf einem Kometen gemacht hat und dann auch die Chance hatte, vor Ort direkt Wissenschaft dort zu betreiben, eben mit Sensoren. Nun war die Landung von Philae etwas holprig und nicht alle Instrumente konnten so eingesetzt werden, wie es gedacht war. Aber trotzdem hat es ganz hervorragend funktioniert, dort Daten zu nehmen, zum Beispiel über die Zusammensetzung des Wassers. Es ist bekannt, dass Kometen zu einem großen Teil aus Wasser bestehen, die auch mit Staub vermischt sind. Man nennt es auch schmutzige Schneebälle in der Astronomie. Und dabei wurde zum Beispiel festgestellt, dass die Zusammensetzung des Wassers, also die tatsächlich chemische Beschaffenheit, eine ganz andere ist als auf der Erde. Und dass deswegen Kometen nicht die einzige Quelle, jedenfalls nicht Kometen wie Churi, der untersucht wurde, nicht die einzige Quelle von Wasser sein können, wie es auf die Erde gekommen ist. Das war nämlich lange Zeit die favorisierte Vermutung, woher eigentlich das Wasser auf der Erde kommt, dass so lange und so viele Kometen auf der Erde und in der Atmosphäre eingeschlagen und verglüht sind, dass das Wasser auf der Erde sozusagen aus dem All dorthin transportiert wurde. Und mindestens mit der Untersuchung der chemischen Zusammensetzung des Wassers auf Churi hat sich gezeigt, so ganz so kann es nicht gewesen sein.
Und das hilft tatsächlich dann dabei, so eine Erkenntnis zu erforschen, wie unser Sonnensystem entstanden ist.
Zum Beispiel auch das, denn der Komet hat eine Zusammensetzung, wie sie ganz in der Anfangszeit des Sonnensystems geherrscht hat und hat sich seitdem kaum verändert. Er war natürlich ganz anders als die Erde, nicht so großen Prozessen unterworfen wie Vulkanismus oder besonders vielen Kollisionen mit anderen Körpern, schlicht und einfach, weil er so klein ist und sich sozusagen in den etwas abgelegeneren Gegenden des Sonnensystems rumgetrieben hat. Das heißt, man hat mit so einem Kometen, wenn man ihn besucht, so eine Art, eingefrorene Probe davon, wie es damals eigentlich aussah. Und das zu untersuchen, ist natürlich spannend, weil man nicht nur auf einen Himmelskörper schaut, der weit weg ist, sondern gewissermaßen auch in die Vergangenheit.
Wie lange wird es denn jetzt dauern, bis diese ganzen Daten ausgewertet sind?
Das dauert immer lange und in der Astrophysik wird sich da auch viel Zeit gelassen und man kann damit rechnen, dass noch in 10 und 20 Jahren tatsächlich neue wissenschaftliche Arbeiten rauskommen, die sich der Daten bedienen, die jetzt gesammelt worden sind. Und das Schöne ist, dass dabei auch kein großes Geheimnis draus gemacht wird, sondern wer sich wissenschaftlich damit befasst und wer in der Community sozusagen vernetzt ist, der weiß auch, wie er an die Daten kommt und was er daraus machen kann.
Gut, dann machen wir an dieser Stelle ein kleines Häkchen hinter Rosetta und Philae und kommen noch laut Wissenschaftsmagazin Science zur wichtigsten wissenschaftlichen Entdeckung des Jahres, nämlich den Gravitationswellen. Die konnten nachgewiesen werden. Was bedeutet das genau?
Gravitationswellen konnten zum ersten Mal nachgewiesen werden, weil erstmals unsere Instrumente gut genug waren. Tatsächlich ist das was, was die Physik schon seit über 20 Jahren unternimmt, endlich mal rauszukriegen. Aber die Messgeräte, die man dafür bauen muss, sind wahnsinnig anspruchsvoll zu konstruieren. Und nun hat es endlich mal geklappt. Und das Ganze ist nicht weniger als im Prinzip eine Revolution in der Astronomie. Denn wir müssen Astronomie schließlich immer so betreiben, dass wir auf das schauen, was zu uns zur Erde kommt. Wir können anders als in anderen Wissenschaften nicht ein Experiment aufbauen und dann drücken wir auf den Knopf und dann leuchtet ein Stern auf oder erlischt, sondern wir müssen sozusagen darauf warten, was uns aus dem All für Signale und Informationen erreichen. Und dabei eröffnen die Gravitationswellen einen ganz neuen Kanal, eine ganz neue Art von Information. Nicht Licht, wie wir es schon lange machen, nicht Teilchen, wie wir es seit einigen Jahrzehnten machen, sondern Gravitationswellen, eine ganz neue Art von Information aus dem Universum.
Was lässt sich denn jetzt mit diesem Nachweis anfangen?
Wir haben zum Beispiel damit gemessen, wie zwei schwarze Löcher, die sich eng umkreist haben, dann zu einem zusammengefallen sind, also die Fusion zweier schwarzer Löcher. Und das war nicht nur eine Beobachtung davon, dass es diesen Prozess wirklich gibt und dass es Gravitationswellen wirklich gibt, sondern tatsächlich auch der erste direkte Nachweis, dass es schwarze Löcher dieser Art tatsächlich gibt. Denn die sind eben so schwierig nachzuweisen, dass wir mitnichten absolut sicher waren, dass schwarze Löcher in diesem Massebereich zum Beispiel existieren, dass sie solche Sachen tun, wie wir das vermutet haben, nämlich zum Beispiel sich zu umkreisen und ineinander zu fallen. Und das hat diese erste Gravitationswellenentdeckung sozusagen en passant gleich mitgeliefert.
E-Radio Wissen. Endlich Samstag.
Am Silvestertag. Vergesst das mal mit dem Bleigießen an Silvester. Da kommen eh nur Figuren raus, die niemand deuten kann. Ich habe das schon tausendmal probiert. Alles Quatsch. Lass uns lieber in die Sterne und damit auch auf die wissenschaftlichen Highlights des Jahres gucken. Höchst seriös selbstverständlich an dieser Stelle. Wir haben ja eben schon mal damit angefangen und zwar mit Michael Büker, der ist Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist. Es ging unter anderem um Rosetta und Philae. Das ist eine Mission, die sehr wichtig gewesen ist und eine weitere, die auch wichtig war, aber nicht ganz so gelaufen ist wie gewünscht. Das war die europäisch-russische ExoMars-Mission. Das Raumfahrzeug Schiaparelli hat leider keine Signale vom Mars gesendet. Und Michael wird uns jetzt mal erklären, wo wir eigentlich gerade stehen in Sachen Mars-Expedition.
Also die Europäische Raumfahrtagentur ESA steht am Mars eigentlich ziemlich gut da. Bei Schiaparelli mit der missglückten Landung, es liegt natürlich auch der Vergleich nahe mit der Beagle-2-Mission, die zusammen mit der Ankunft von Mars Express vor über 10 Jahren stattgefunden hat. Da ist nämlich auch eine Sonde am Mars angekommen, hat einen Lander abgesetzt und der hat die Landung nicht überstanden. Aber die eigentlich spannende Nachricht dahinter war eben, dass Mars Express angekommen ist und heute noch, nach über 12 Jahren im Mars-Orbit, dort einen ganz wichtigen Beitrag liefert. Daten vom Mars, Fotos vom Mars und sogar die Kommunikation verschiedener Rover auf der Oberfläche und verschiedener Sonden im Orbit um den Mars regelt. Und genauso ist es diesmal auch. Zwar hat Schiaparelli die Landung nicht zu 100% absolviert, wie es gedacht war, aber der Orbiter, der gleichzeitig mitgeflogen ist, der sogenannte Trace Gas Orbiter, der ist erfolgreich am Mars angekommen, umkreist den Planeten jetzt und ist im Begriff nach Methan zu suchen. Das ist eine chemische Verbindung, die man auf dem Mars gefunden hat und von der man nicht weiß, ob sie aus geologischen Prozessen kommt, also quasi aus dem Gestein, oder ob nicht biologische Ursachen, wie zum Beispiel Mikroben, die dieses Methan produzieren, auf dem Mars vorhanden sein könnten. Und das rauszufinden, ist die Aufgabe des Trace Gas Orbiter, der ExoMars-Mission. Und das wird sicherlich spannende Erkenntnisse liefern.
Das heißt, auch wenn das jetzt nicht ganz wunschgemäß gelaufen ist, spielt es trotzdem eine große Rolle, also diese Raumsonde Schiaparelli.
Genau, Schiaparelli hat, war ja sozusagen auch geplant als sozusagen ein Landetest. Nun ist der Test eben nicht 100% erfolgreich verlaufen. Man ist sich aber inzwischen auch ziemlich sicher, dass man weiß, was schiefgelaufen ist. Also es war eine fehlerhafte Sensorauslesung auf der Landesonde, die dann das Abwerfen der Fallschirme und das Zünden der Landeraketen falsch koordiniert hat. Und da hatte man zum Beispiel schon mal mehr gelernt als bei der Beagle-2-Mission, die, wie gesagt, etwas mehr als 10 Jahre zuvor gecrashed war. Denn dort hatte man kaum Daten und hat nun im Gegensatz dafür gesorgt, dass die Sonde ständig funkt und man ständig weiß, was sie macht. Und als die Landung dann eben nicht geglückt war, wusste man wenigstens ganz genau, warum.
Aber Leben auf dem Mars bleibt immer noch ein sehr, 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 sehr weit entfernter Zukunftswunsch, oder?
Ja, genau. Also am ehesten Leben auf dem Mars sozusagen mal für ein paar Monate, wenn es uns gelingt, eine Sonde hinzuschicken mit Menschen drin. Das will man natürlich nur dann machen, wenn man auch weiß, dass diese Menschen wieder zurück können. Das heißt, kurzzeitig mal lebende Menschen auf dem Mars ist was, was wahrscheinlich in einigen Jahrzehnten, wenn sich die Richtigen zusammentun und das Interesse daran in der wissenschaftlichen und Ingenieurs-Community wirklich da ist, möglich wäre. Aber die Besiedelung, das ist dann was, was sicherlich eher einige Jahrzehnte in der Zukunft liegen würde.
Michael, dann lass uns noch mal nach vorne gucken ins Wissenschaftsjahr 2017. Was erwartet uns da oder worauf freust du dich?
Was 2016 auch vorangeschritten ist, das ist seit einigen Jahren schon im Gang ist, die Entdeckung immer weiterer Exoplaneten. Exoplaneten sind solche Planeten, die nicht um unsere eigene Sonne kreisen, also unsere Nachbarn wie Mars, Saturn, Jupiter, sondern Planeten um andere Sterne. Und da hat vor ungefähr 5, 6 Jahren auch eine regelrechte Revolution stattgefunden, weil endlich die Instrumente gut genug sind, um die massenweise zu finden. Wir kennen inzwischen über 3000 oder 4000 dieser Exoplaneten. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass 2017 noch viel mehr Entdeckungen liefern wird und vor allem auch die Möglichkeit zu gucken, wie diese Exoplaneten eigentlich aussehen. Ob es da Atmosphären gibt, ob es da Wasser geben könnte. Und das ist was, was die nächsten Jahre mit Sicherheit spannend bleiben wird.
Was wichtig gewesen ist in diesem Jahr bei der Wissenschaft, das hat uns Michael Büker erklärt, Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist.
E-Radio Wissen. Endlich Samstag.